Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge vom Referendarsflüsterer. Ihr habt euch wahrscheinlich noch nicht an den Namen gewöhnt, ich auch nicht, das macht aber nichts, denn wenn das hier so läuft, wie ich möchte, nämlich so, dass der ein oder andere einen Impuls oder eine kleine Erkenntnis mitnimmt, dann wird das nicht die letzte Folge sein und irgendwann gewöhnt man sich ja gemeinhin an alles. Ich möchte direkt einsteigen mit einem der Gründe, warum ich das Internet so mag. Es war nämlich so, dass nach meiner Frage, was man vielleicht verbessern kann, auf meiner Facebook-Seite der Nutzer Killing Joke direkt geantwortet hat und gesagt hat, dass er die generelle Idee des Podcasts sehr gut findet. Was mich natürlich freut, auch die Themenfelder, die angesprochen sind. Und dass er auf jeden Fall die nächsten Male auch zuhören möchte. Das finde ich natürlich toll. Auf der anderen Seite kritisch angemerkt war die Tonqualität, die ich hier jetzt beim zweiten Mal auch direkt versuche zu verbessern. Und eine fehlende Struktur. Das nehme ich natürlich auch mit. Wichtig ist ja oftmals, dass man zuvor auch sagt, worum geht es jetzt eigentlich wirklich. Ich möchte aber bei dieser Folge direkt anmerken, dass ich es nicht so machen werde wie vielleicht bei Themen, wo die Struktur eine noch größere Rolle spielt. Also beispielsweise Unterricht und wie er geplant und wie er dramatisiert wird. Bei dieser Folge geht es um die Frage, wie kann ich so studieren, dass es gut für die Schule ist. Oder man könnte auch sagen, gut für mich als Lehrer in der Schule. Ich werde hierbei darauf eingehen, was ich überhaupt von der Frage halte. Und letztlich geht es mir darum, laut zu denken und vielleicht einige meiner Ideen und Überzeugungen mit euch zu teilen. Ich denke schon, dass das den einen oder anderen vielleicht überraschen wird oder dass es streitbar auch ist. Aber mir geht es darum, dass man sich vielleicht auch, wenn man zuhört und sich daran reibt, zu einem Impuls kommt, das Ganze entweder anders zu denken oder ins Gespräch zu kommen. Das finde ich generell ganz wichtig, denn wenn man im Gespräch bleibt und kommuniziert über didaktische Themen, über schulische Themen, natürlich mit Kolleginnen und Kollegen, auch über das Netz, aber auch mit Schülerinnen und Schülern, dann läuft man nicht Gefahr einzurosten. Also, wie kann ich so studieren, dass es gut für die Schule ist? Letztlich betrifft die Frage natürlich auch Referendarinnen und Referendare, die einsteigen und sehen, all das, was ich in meinem Studium gemacht habe, kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen. Zumindest scheint es so. Ganz klar, ich muss sagen, ich argumentiere oder spreche hier aus einer ganz bestimmten Perspektive, nämlich aus der des Englisch-, Deutsch- und Geschichtslehrers. Ich habe schon mal fachfremd Geografie unterrichtet, beziehungsweise EWG, also auch noch Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde und Ethik. Aber natürlich kann ich über die naturwissenschaftlichen Fächer nicht allzu viel sagen oder zumindest das Ganze nur so weit integrieren, wie ich das ganz allgemein umfassen kann. Ja, und das Erste, was ich sagen würde, ist, wie kann ich so studieren, dass es für die Schule gut ist? Beziehungsweise die Frage, die oft gestellt wird, was kann ich denn jetzt machen? Die ist eigentlich falsch gestellt. Denn letzten Endes glaube ich nicht an ein Studium, was so funktional ist, dass ich danach quasi anschlussfrei in die Schule übergehe. Ich glaube ganz im Gegenteil an ein Studium, das die Leidenschaft zur Materie auch zum Thema hat. Und da kann es dann auch passieren, und das ist auch durchaus gut, dass man Themen studiert, die einen interessieren, in die man sich reinfuchst, wo man Fragen zustellt, die mit der Schule überhaupt gar nichts zu tun haben. Das kann beispielsweise ein Autor sein, der gerade nicht im Kanon ist, vielleicht was Zeitgenössisches. Das kann eine ganz interessante Formel sein, ein ganz interessantes Themenfeld, von dem man vielleicht sogar weiß, dass es in der Schule gar keine Rolle spielt. Warum ist das so? Nun ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Schule nicht nur bedeutet, dass man Schülerinnen und Schülern etwas beibringt, sozusagen die Person ist, die allwissend ist über all jene Themen, die auf dem Lehrplan stehen, sondern dass man auch als Mensch Schülerinnen und Schüler zeigen kann und sollte, dass man selber ungemein interessiert ist, neugierig an neuen Dingen. Und das bedeutet eben auch, jene Dinge schon einmal betrachtet zu haben, die vielleicht keine Rolle spielen. Keine Rolle bedeutet nämlich ja eigentlich nur, dass sie nicht auf einem Lehrplan stehen, der ja auch durch bestimmte Menschen erst zum Lehrplan wurde, der besprochen wurde, der das Kern dessen ist, was diejenigen, die im Kultusministerium oder an anderen Anschlussstellen sitzen, für wichtig halten. Viel, viel wichtiger als sich daran zu orientieren, was ist in der siebten, was ist in der achten Klasse in Geschichte wichtig, welche Vorlesungen muss ich besuchen, wo muss ich mitschreiben. Also viel wichtiger als das ist für mich eher die Frage, wie schaffe ich es durch mein eigenes Interesse, durch die Fragestellung an Gegenständen zu drei oder vier für mich maßgeblichen Kompetenzen zu kommen, die dann später im Lehrerberuf eine ganz gewaltige Rolle spielen. Diese drei oder vier Kompetenzen würde ich benennen mit den Worten Systematisierung, Kategorisierung, Abstrahierung und Konkretisierung. Das hört sich jetzt alles sehr gewaltig an, das kann es auch ruhig, aber letzten Endes sind damit ganz konkrete Dinge gemeint. Nämlich die Fähigkeit, einen großen Themenbereich für sich durch die Fragestellung und durch die Arbeit im Studium zu erschließen, eine Frage daran zu stellen, die man dann selber beantwortet, also beispielsweise in einer Haus- oder Seminararbeit. Das ist eben das systematische Arbeiten. Ich schaue, wie kann ich meine Frage beantworten? Wie recherchiere ich? Gehe ich nach dem Schneeballverfahren vor? Habe ich eine Bibliografie und all das, was man im Studium nach und nach erarbeiten sollte? Wenn das systematisiert ist, das heißt, ich ganz bestimmte Texte, ganz bestimmte Thesen habe, mit dem ich das, was ich machen möchte, erarbeite, kann ich also einen Schritt weitergehen und Kategorien bilden, vielleicht auch für meine verschiedenen Kapitel, in denen ich dann darüber schreibe oder mich anderweitig äußere, auch bei einer größeren Präsentation. Und kann das Ganze zusammenführen, also die Systematisierung und die Kategorisierung in eine Abstrahierung, also sozusagen eine durch meine Arbeit abgeleitete Theorie über den Gegenstand. Auch das hört sich jetzt größer an, als es ist. Das kann ja zu jedem Teilbereich eigentlich etwas sein, ein kleines Fitzelchen oder ein kleines Zahnrad im riesigen, großen Rad der wissenschaftlichen Erarbeitung. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt man an den Punkt, dass sich noch kleinere Dinge besprechen lassen müssen. Das heißt, da muss man konkret werden. Jeder, der schon einmal exzerpiert hat, also beispielsweise geht das ja gerade so, wenn es quantitativ viel ist, sagen wir mal, wir müssen 10 Bücher lesen und von denen dann Exzerpte anfertigen, sodass hinterher nur noch eine Seite da ist. Ja, jeder, der das gemacht hat, der weiß, dass so eine Konkretisierung gar nicht so einfach ist, ja? Wie kriege ich so viele Worte auf in meinen eigenen Rahmen, in meine Schlüsselworte? Und wie ich gerade gesagt habe, ich glaube daran, dass alleine diese vier Säulen eines Studiums, in dem man nicht nur das tut, was einem in den Stundenplan gehängt wird, sondern vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausschaut, nachschaut, was kann mich interessieren, inwiefern kann ich mich da reinfuchsen, wie bringt mir das was, dass eben diese Säulen dafür sorgen, dass man in der Schule völlig unproblematisch auch diejenigen Themen erarbeiten kann, mit denen man im Studium gar nichts zu tun hatte. Jetzt darf man mich nicht falsch verstehen, das heißt natürlich nicht, dass ich absichtlich versuche, so zu studieren, dass auf keinen Fall irgendetwas in die Schule kommen kann. Aber darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass man als Lehrer viel schneller in Themen findet, als man denkt. Und wenn man dann das ein oder andere Thema über mehrere Jahre einfach so wiederholt hat, dann kann es auch schnell langweilig werden. Langweilig wird es aber vor allen Dingen dann nicht, wenn man verschiedene Zugänge hat, verschiedene Türen, die man aufmachen kann, weil man weiß, von dem zu jenem Thema ist der Sprung gar nicht groß. Hier hat man vielleicht selber mal zu geforscht, selber zu gearbeitet und man hat selber sich eigene Gedanken gemacht. Und zwar Gedanken, die fernab sind vom Bildungsplan, von der Kompetenzorientierung oder von etwaigen Lernzielen. Für mich ist also eine Vorbereitung auf die Schule im Studium nicht etwa eine an Inhalte gebundene zwangsweise Verpflichtung auf den Nutzen, sondern ganz im Gegenteil die freie akademische Arbeit, das Arbeiten zusammen an Projekten, das Arbeiten über das Internet, das Finden eines Lernnetzwerks, zum Beispiel über Twitter oder andere Tools, um letztendlich den Schülerinnen und Schülern auch die Möglichkeit zu bieten, einen selbst als Mensch wahrzunehmen, der neugierig ist und war und selber auch ein lernender Mensch. Weil alles andere würde für mich zu sehr gehen in Richtung der Abarbeitung von verschiedenen stofflich festgelegten Normen. Und natürlich gibt es da ganz viele verschiedene Beispiele, die wichtig sind, also darum geht es gar nicht, sondern es geht eher darum zu sagen, wie kann ich das Ganze in ein größeres Netzwerk für mich selber hängen, von dem die Schülerinnen und Schüler dann auch profitieren. Das heißt, wenn es zum Beispiel so ist wie ein Blog-Kommentar, wo die Kommentarin gesagt hat, was soll ich eigentlich machen? Ich habe jetzt dieses und jenes Thema studiert, das hat doch eigentlich gar nichts mit der Schule zu tun. Dann kann ich nur sagen, naja, also so wie sich die Themen hier anhören, hat das insofern was mit der Schule zu tun, als dass eben diese Selbsterarbeitung, das Selbstzurechtfinden, die verantwortungsvolle Arbeit an einem Gegenstand viel mehr ist, als man sich eigentlich wünschen kann. Das sind so meine Impulse zu dem Thema Studium zunächst einmal. Allerdings muss ich sagen, ich argumentiere hier aus einer Warte von einem Staatsexamensstudenten, also damals, der noch keine so vorgegebenen Strukturen hatte. Ich weiß nicht, inwiefern man jetzt frei ist oder frei sein kann oder das dann zusätzlich in der Freizeit machen muss, was natürlich schwierig ist, das ist ganz klar. Sachzwänge oder zeitliche Zwänge gibt es immer. Aber das ist so das, was ich dazu sagen will. Und ja, ihr merkt selber, das Ganze ist eher theoretisch. Ich habe hier gar keine konkreten Inhalte besprochen. Da wird es auch noch drum gehen, aber jetzt nicht in diesem Podcast. Ich hoffe, ihr habt mal wieder etwas mitgenommen. Ich sage mal wieder, als wenn es den Podcast schon seit Jahren geben würde. Also in dieser zweiten Folge. Ich freue mich wie immer auf Kommentare. Entweder im Blog oder eben über die Facebook-Seite, die man findet, wenn man Bob Blume eingibt, was ja spannenderweise mein richtiger Name ist, hat mit Künstlernamen nichts zu tun. Ja, und ich wünsche euch, wenn ihr noch im Lehramt seid, ein schönes Lernen. Es macht unheimlich viel Spaß, da anzukommen. Wenn ihr im Referendariat seid, denke ich und hoffe, dass ihr ein wenig Gelassenheit mitgenommen habt, und sagen könnt, ja, vielleicht habe ich nicht das studiert, was ich gerade brauche, aber vielleicht habe ich so studiert, dass ich alles, was ich brauche, mir schnell erarbeiten kann. Ich wünsche euch noch, je nachdem, wann ihr das gerade hört, einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Und wir sehen bzw. hören uns dann spätestens zur dritten Folge wieder, wenn es darum gehen wird, wie bereite ich mich eigentlich auf das vor, was dann im Referendariat kommt. Bis bald, euer Referendarsflüsterer.